Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Jan Sommer wollte das gerne und das kann man auch nachvollziehen, dass er diese Chance ergreifen wollte. Er hat viel für den Verein Borussia Mönchengladbach getan. Alle sind ihm dankbar. Er spielt dem Verein nochmal richtig Geld in die Kasse, die das gut einsetzen konnten. Der Wechsel stand ja jetzt im Sommer dann an. So hat man jetzt davon nochmal profitiert und konnte nochmal auch das Geld wieder investieren. Bayern München kann seine Ziele mit Jan Sommer erreichen, profitiert davon. Also das ist wirklich eine Situation, wo alle Beteiligten, denke ich, sehr glücklich sind und auch alle Beteiligten Jan Sommer viel, viel Glück wünschen.
Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Es ist passiert. Jan Sommer ist zu Bayern München gewechselt. Die Medien sprechen ja von einem Kaugummi-Transfer. Das hat sich hingezogen. Kommt er nicht? 4 Millionen, 8 Millionen. Was jetzt ganz genau? Er hat ja schon gespielt. Erste Partie für die Bayern bei RB Leipzig. 1:1 hat er wenig zu tun gehabt und beim Gegentor, da konnte er nichts machen. Also Jan Sommer ist jetzt bei Bayern München unter Vertrag. Ja, ist das alles so in Ordnung? Ist das okay so? Ist halt Geschäft, Ablöse, fertig. Und kommt Jan Sommer da überhaupt klar? Ist das eine Nummer zu groß für ihn? Wahrscheinlich nicht, hat ja auch Weltmeisterschaft gespielt. Aber Druck ist da, die Bayern wollen mit ihm die Titel holen, also nicht den, sondern die, ganz, ganz wichtig, nicht nur Meister werden, sondern auch gerne die Champions League gewinnen. Und ich habe einen Gast heute, der kennt den Jan Sommer sehr, sehr gut, weil er nämlich mit ihm jahrelang zusammengearbeitet hat und hat als Trainer dem Jan Sommer ein paar Tipps gegeben, wie es denn noch besser werden kann für ihn persönlich und auch in seiner Karriere. Mein Gast ist André Schubert, der bei Borussia Mönchengladbach mit Jan Sommer zusammengearbeitet hat. Der kennt ihn also, hat 1,5 Jahre ungefähr mit ihm zusammengearbeitet. Und mit André Schubert spreche ich heute über diesen Wechsel von Jan Sommer. Was ist das überhaupt für ein Typ? Und kommt er bei Bayern München klar? Bevor es losgeht, möchte ich mich natürlich noch kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit mehr als 30 Jahren im Medienbereich tätig, arbeite aktuell für Sky, das ZDF, verschiedene Hörfunksender, also bin im Radio und TV tätig, habe Welt- und Europameisterschaften live übertragen, mehr als 1500 Topspiele live übertragen und bin eben seit langer Zeit mit meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf diesen Podcast-Plattformen der Welt vertreten. Heute André Schubert, der Trainer von Jan Sommer, zum Wechsel von Jan Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Bayern München. André Schubert darf ich begrüßen, Bundesliga-Trainer, der vor allen Dingen bei Borussia Mönchengladbach natürlich eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt hat. André, als Fan von der Borussia habe ich damals natürlich auch deinen Werdegang mitgemacht und verfolgt, als man dich aus der U23 zur Profimannschaft geholt hat. Und ich werde nie dein allererstes Profitrainerspiel mit der Borussia vergessen. Du wahrscheinlich auch nicht. Hast überragende Erinnerungen wahrscheinlich noch dran, oder?
Ja, das war gegen Augsburg. Das ging natürlich alles damals sehr, sehr schnell. Und auch überraschend, weil zu dem damaligen Zeitpunkt war, auch wenn die Saison nicht gut begonnen hat für die Borussia, für die Profis, so war das doch nicht so, dass Lucien Favre irgendwie zur Kritik stand oder zur Debatte stand und er selber dann ja den Schritt gemacht hat und zurückgetreten ist. Sehr überraschend halt auch für uns alle. Und dann ging das sehr schnell, weil das war, glaube ich, ein Sonntagabend und am Mittwoch stand schon das nächste Spiel an.
Ja, ich glaube, es ist andersrum. War ein Mittwochabend und am Sonntag war das nächste Spiel.
War es nicht.
Naja, aber so ähnlich war es, weil ich habe das damals live kommentieren können. Deswegen kann ich mich gut daran erinnern.
Es war Sonntagabend und das nächste Spiel gegen Augsburg zu Hause war dann am Mittwoch.
Genau.
Und deswegen war da nur, ich weiß ja auch deshalb noch, weil an dem Sonntag, als dann abends Lucien Favre zurückgetreten ist, dann auch übers Fernsehen bekannt wurde, ich noch in Gladbach, ich noch zu Hause war, weil ich bin an dem Tag, das war dann der freie Tag, wir haben mit der U23 am Samstag gespielt, hatten am Sonntag regeneratives Training und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Kassel und habe dann das abends mitbekommen und bin dann abends direkt wieder zurückgefahren, weil ich natürlich gedacht habe, oh, das ist natürlich eine schwierige Situation, da musst du vor Ort sein. Und ja, und dann an dem Montag, das war dann auch noch der Geburtstag von Max Eberl, soweit ich das weiß. Es kam vieles zusammen. Deswegen kann ich mich da noch ganz gut dran erinnern. Und am Mittwoch stand dann das erste Spiel gegen den FC Augsburg an zu Hause.
Ja, ich habe das Spiel damals übertragen können. Und wenn euch das interessiert, liebe Fußballfans, diese Top-Ereignisse, die Tore und so weiter, die gibt es noch auf meiner Homepage zum Hören unter raschbosse.de. Und ich kann mich eben daran erinnern, dass ihr ja in diesem Spiel gegen den FC Augsburg 4 Tore in den ersten 20 Minuten erzielt habt, in einer Situation, wo die Borussia nicht funktioniert. Du hast gesagt, Lucien Favre zurückgetreten, der Verein wollte sich gar nicht von ihm trennen, aber er hat da ziemlich Druck aufgebaut an diesem Sonntag und hat gesagt, Schluss, aus, Ende, ich mache nichts mehr. Das war man tabellarisch unten drin und dann kommt dieses erste Spiel mit dir als Trainer, kaum Trainingseinheiten und ihr knallte einen 4-0-Start in 20 Minuten hin, in den ersten 20 Minuten. Hast du da draußen auch mal gestanden auf der Bank und gesagt, was machen die hier gerade, die Jungs? Anscheinend konnten sie es ja, aber haben es bisher nicht zeigen können.
Ja, dass natürlich die Mannschaft eine hohe Qualität hatte damals, das wusste ja jeder. Also bei den Spielern, die zur Verfügung standen und man ein Jahr zuvor ist man noch in der Bundesliga Dritter geworden, hat sich für die Champions League qualifiziert. Das war außergewöhnlich gut und klar gab es dann ein paar Änderungen in der Sommerpause und da gab auch ein paar Neuzugänge. Aber es war jetzt nicht abzusehen, dass man dann plötzlich in die neue Saison startet mit 5 Niederlagen, glaube ich, waren es dann in den ersten 5 Spielen. Auch in der Champions League dann das erste Spiel verloren hat. Also dadurch war dann einfach so eine Drucksituation da, aber die Qualität der Mannschaft stand eigentlich außer Frage. Und das, was wir gemacht haben, war einfach ja nur zu beobachten, zu hinterfragen, ein bisschen auch mit dem Trainerteam, das da war. An was liegt's? An was für Stellschrauben können wir drehen? Wie fühlt sich die Mannschaft? Und so sind wir das dann angegangen und haben dann halt ein paar Dinge verändert. Und natürlich war dann der Start in dieses Spiel gegen Augsburg äußerst gelungen. Wir haben uns von vornherein vorgenommen, sehr früh zu attackieren, wollten viel Druck aufbauen und möglichst, da wir damals nicht so gut verteidigen konnten, haben wir versucht, den Ball möglichst vom eigenen Tor wegzuhalten. Das heißt, je weiter früher wir attackieren konnten, desto besser, um ein bisschen den Druck vom eigenen Tor wegzunehmen. Ja, und das ist dann auch ganz gut gelungen.
Ja, das kann man sagen. Es waren nicht nur 4 Tore, es waren 4 wunderschöne Tore. Ein Angriffswirbel, den man bei den Ergebnissen und Spielleistungen vorher gar nicht erwartet hatte. Und du hast diese Mannschaft angesprochen. Kriegst du sie noch auf Reihe, wer da alles mitgespielt hat?
Ja, also ich weiß natürlich, wer damals alles im Kader war. Jetzt weiß ich nicht, das erste Spiel müsste ich jetzt überlegen, ob ich da die Aufstellung zusammenbekomme. Aber ich denke, das war Jan Sommer im Tor. Dann haben wir in der Innenverteidigung, hat damals... Oh, ich bin mir nicht sicher, ob Alvaro Dominguez wieder spielen konnte. Der war nämlich verletzt. Wir hatten 3, 4 Spieler dabei, die alle gerade wieder aus einer Verletzung zurückgekommen sind. Und ich meine, da war auch Alvaro Dominguez dabei. Mit Christensen zusammen in der Innenverteidigung gespielt. Oskar Wendt links. Ich meine, Julian Korb rechts. Und dann haben wir im Mittelfeld mit Granit Xhaka, Moder Hut gespielt, zentral. Und auf den Außenpositionen meine ich mit Patrick Herrmann. Und auf der rechten Seite, auf der linken Seite wahrscheinlich Fabian Johnson. Und vorne mit Stindl und Raphael. Ich meine, das war die Aufstellung.
Respekt, das war sie tatsächlich. Und ein Name, und darum geht's eigentlich, um Jan Sommer. Der hat bei dir ja nun gespielt und der ist ja, glaube ich, die große Transfernummer gewesen, bisher zumindest im Januar, dass er zu Bayern München gegangen ist. Er hat unter dir gespielt, du hast mit ihm ja knapp 1,5 Jahre zusammengearbeitet. Wie ist er denn so damals gewesen und wie hast du seine Entwicklung verfolgt bis heute? War der damals schon so gut, wie er heute ist?
Ja, natürlich entwickelt man sich und sammelt immer mehr Erfahrung. Er hat jetzt im Laufe der Zeit viele, viele Länderspiele gemacht, Weltmeisterschaft gespielt, Europameisterschaft gespielt, viele Champions-League-Spiele hinter sich. Das sind natürlich nochmal Dinge, an denen man wächst und Erfahrungen, die man gesammelt hat. Aber was seine Persönlichkeit anbetrifft, da war er sicherlich, hat er sich jetzt nicht groß verändert, war schon immer sehr, sehr professionell. Hat sehr, sehr konzentriert gearbeitet, unheimlich ehrgeizig, sehr ruhig, mit seinen bekannten Stärken, guter Spielaufbau, wahnsinnige Reflexe auch auf der Linie und einfach ein sehr, sehr positiv denkender und ja, Mensch, der einfach Dinge, ja, der einfach auch um sich herum schaut, dass es den Leuten um sich herum auch gut geht und den du in, ja, in jeder Mannschaft gut gebrauchen kannst, als Spieler, aber natürlich einfach auch als Persönlichkeit.
Als du dann so das erste Mal mit ihm in Kontakt warst, ja, dann quasi erweisungsgebunden, wenn du ihm gesagt hast, mach das so und so, dann hat er das zu tun. Wie war da so der erste Kontakt? Hat er da reagiert? Hat er gesagt, Moment mal, ich habe das bisher ganz gut im Griff, das läuft? Oder hat er auf seine, auf deine Ideen reagiert? Wie ist er da mit dir in der Zusammenarbeit gewesen am Anfang?
Wir sind ja jetzt keine Diktatoren als Fußballtrainer, sondern wir arbeiten ja mit den Spielern zusammen und besprechen das. Und natürlich ist da auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor dann im Torwartbereich der Uwe Kamps gewesen als Torwarttrainer. Und ja, das war ja, da gab es ja jetzt nicht besonders viele Dinge, die wir insbesondere was das Torwartspiel anbetraf, verändert haben. Wir wollten weiterhin natürlich von hinten heraus Fußball spielen. Und das Problem in den Wochen zuvor war jetzt auch nicht Jan Sommer, der jetzt irgendwie eine schlechte Phase hatte, sondern er konnte auch nichts dafür, dass dann so viele Gegentore gefallen sind. Und deswegen gab es jetzt, war jetzt Jan Sommer sicherlich einer der geringsten Baustellen. Es war eher einer der Spieler, der der Mannschaft Stabilität verleihen kann. Und ja, das war nie ein Thema, dass wir irgendwie jetzt dass er irgendwas machen muss, was ich bestimme, sondern das erarbeitet man immer gemeinsam. Und ja, wie gesagt, auch der Torwarttrainer spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da gab es jetzt eigentlich auch gar keine, ja, gar kein Konfliktpotenzial.
Du hast ihn als sehr positiven Menschen dargestellt. Man hört auch immer wieder, gerade aus der Schweiz, seinem Heimatland, dass das ein Vorzeigeschwiegersohn sein soll. Dass das alle dort sagen, den hätte ich aber ganz gerne für meine Tochter. War dir das auch so, dass du gesagt hast, ey, das ist so ein super Typ, der hat keine Kanten, der hat keine Ecken, da ist nichts Negatives, der ist nicht hinterlistig, der ist einfach als Mensch, unabhängig von der fußballerischen Qualität, ein richtig Top-Typ.
Ja, Ecken und Kanten, das vermittelt immer so ein bisschen den Eindruck, als wenn er jetzt nicht auch so seine Meinung hätte, aber die hat er durchaus und die kann er auch äußern und da ist er auch sehr selbstbewusst und sagt das, was er denkt. Aber das, was du jetzt danach beschrieben hast, dass er einfach von Grund auf ehrlich ist, sehr offen ist und ja, als Mensch einfach sehr, sehr angenehm ist, mit ihm zu arbeiten, weil er auch unglaublich selbstkritisch ist und das gut einschätzen kann, seine eigene Leistung gut einschätzen kann und der immer nach Dingen sucht, die er besser machen kann. Also sehr trainingsfleißig. Die Einstellung im Training ist top. Und auch wenn ich mich jetzt gedanklich nicht mit ihm als Schwiegersohn auseinandergesetzt habe, kann ich mir das schon gut vorstellen, dass viele so denken. Und ja, das bekommt man natürlich auch mit, dass er einfach ein unfassbar beliebter Spieler ist.
Er ist vergeben, verheiratet, zweifacher Vater. Also, da geht jetzt erstmal nichts mehr, falls jemand sagt: Oh, gute Idee, an den habe ich noch gar nicht gedacht. 8,5 Jahre ist er in Gladbach gewesen, Vizekapitän. Und das, was du sagst, Führungsperson, wenn der was in der Kabine gesagt hat, dann hat alles geschwiegen und hat ihm zugehört. Das haben die Spieler auch gesagt: Mensch, wir verlieren mit ihm nicht nur einen tollen Torwart, sondern einfach einen guten Mensch und in unserer Einheit, in unserer Mannschaft eine Führungsperson. Jetzt geht er zu Bayern München. Da wird er ja wahrscheinlich, vermute ich mal, hierarchisch erstmal hinten anstellen müssen, oder?
Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke an Hierarchie so eine große Rolle spielt. Der Torwart ist sicherlich auch immer noch mal eine andere Position. Allerdings muss man halt jetzt auch wirklich ganz klar sagen, er wird ja auch, das war ja auch, wurde ja auch klar, er wird ja als absolute Verstärkung geholt. Er wird ja jetzt nicht als Spieler geholt, der in den Kader dazukommt, sondern er wird ja als Spieler geholt, der dem FC Bayern München dabei helfen soll, seine hohen Ziele, Meister zu werden und auch vielleicht in der Champions League ins Halbfinale oder gar ins Finale vorzustoßen, dass er diese Ziele erreichen kann. Also wird er als Spieler geholt, der eine Persönlichkeit ist. Und wie gesagt, er hat jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, mit seinen Erfahrungen. Er ist unumstritten einer der besten Torhüter, die es überhaupt gibt. Und auch in der Schweiz schon seit vielen Jahren Nationalspieler. Also ich glaube, dass er sich da, was das Standing anbetrifft, überhaupt keine Gedanken machen muss beim FC Bayern. Und er einfach von seiner Art sehr schnell da auf Fuß fassen wird, weil er auf Leute zugehen kann, er sehr offen ist. Und deswegen glaube ich, wird er da auch sehr gut und sehr schnell positiv integriert.
Ja, du deutest das an. Er ist geholt worden, um natürlich mit den Bayern die Titel zu gewinnen. Qualitativ, glaube ich, traut man ihm das zu. Die Mannschaft nach den ersten Äußerungen, glaube ich, scheint da auch ihn mit offenen Armen in Empfang zu nehmen. Also deiner Meinung nach, Bayern München und Jan Sommer, das ist und wird erfolgreich sein?
Das denke ich auf jeden Fall, weil also das ist ja einer der wenigen Wechsel, die ja jetzt wirklich sehr, sehr positiv verlaufen ist, von allen Beteiligten als sehr angenehm im Ablauf empfunden worden ist. Das ist auch wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Es gibt überhaupt keine Missstimmung, auch in Gladbach nicht. Alle wissen dort, er hat über viele, viele Jahre ganz entscheidend den Verein mit geprägt. Er war mitverantwortlich für die großen Erfolge in dieser Zeit, für die Möglichkeit, auch den Verein finanziell weiterzuentwickeln von der Infrastruktur. Da hat er einen großen Anteil dran und jetzt ist er 34 und so zum Ende seiner Karriere hat er die Möglichkeit, noch einmal zu einem Verein zu gehen, mit dem er vielleicht sogar Titel gewinnen kann. Und ja, ich glaube, das trägt ihm da keiner nach, sondern jeder ist da stolz darauf, dass er einfach so lange auch Teil von Borussia Mönchengladbach war. Jeder gönnt ihm das und ich denke auch, dass ich glaube, so um die 8 Millionen sollen es jetzt gewesen sein an Ablöse, was es da noch an Bonuszahlen dazukommen bei speziellen Titeln, das weiß ich jetzt nicht, aber da wird wahrscheinlich auch nochmal was sein. Das ist natürlich auch nochmal für Borussia Mönchengladbach eine super Situation, weil er im Sommer ablösefrei gewesen wäre. Und von daher profitieren da alle von und es ist insgesamt sehr ruhig und sehr, sehr angenehm verlaufen, dieser Wechsel für alle Beteiligten.
Wir können ja mal über die Bonuszahlung sprechen, die finde ich ja sehr interessant und aussagekräftig sind. Die Borussia bekommt wohl 500.000 Euro, wenn Bayern München mit Sommer deutscher Meister wird, 250.000 Euro, wenn Bayern München den DFB-Pokal gewinnt und oder Champions League-Sieger wird. Also von daher würde ich jetzt ableiten, die Borussen sind sich sicher, die werden deutscher Meister. Da holen wir schon mal das große Geld. Aber die restlichen Titel, da sind sie etwas zurück. Also ja, Champions League holen die aber nicht. Kann man das so reininterpretieren in diesen Zusatzzahlungen?
Nein, das würde ich. Also erstmal, ich persönlich kenne die Zahlen nicht und das wäre jetzt alles Spekulation. Ich weiß nicht, ob die der Tatsache entsprechen, was da kolportiert wird. Das ist das eine. Das andere, das kann man mit Sicherheit da nicht reininterpretieren, was die Gladbacher sich jetzt Gedanken machen, welche internationalen Titel Bayern München holt. Also DFB-Pokal, also in der Regel in Deutschland führt der Weg im DFB-Pokal sowie auch in der Meisterschaft alles über Bayern München. Und der FC Bayern hat viele, viele Male schon das Double geholt. Wenn sie es dieses Jahr holen würden, wäre es nicht die größte Überraschung. Und der Champions League-Titel ist immer etwas, ja, das ist etwas ganz Besonderes. Also da muss alles passen. Also da ist einfach das Niveau in der Champions League auf dieser Ebene, gerade unter den letzten 8 Mannschaften, dann in Europa. Es ist so hoch, da ist die Tagesform abhängig. Wir erinnern uns alle an Real Madrid, die dann irgendwie noch ein Spiel drehen in den letzten Minuten. Und das ist ein so hohes Niveau, da brauchst du einfach auch das Quäntchen Glück. Da kannst du eben nicht drauf spekulieren, dass die das gewinnen oder nicht. Das ist schwierig. Deswegen glaube ich nicht, dass das im Hinterkopf bei Borussia Mönchengladbach war.
Aber da brauchst du einen guten Torwart. Deswegen haben sie Jan Sommer geholt und waren bereit, für ein halbes Jahr, wo der Vertrag noch besteht, 8 Millionen Euro auszugeben. Am Anfang sind sie gekommen mit 4 Millionen. Da hat Borussia gesagt, nee, da brauchen wir gar nichts mit anzufangen. Jetzt sind sie bei 8 Millionen gelandet. Und die Borussia hat gesagt, ja, okay, falls wir einen finden. Jetzt haben sie Jonas Omlin gefunden aus Montpellier. Aus deiner Bewertung her, kann er den Sommer ersetzen 1:1?
Ja, dazu kenne ich den Spieler noch nicht gut genug. Das muss ich mir, also so genau kenne ich denn diese Liga dort auch nicht und habe ihn nicht oft genug gesehen. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich weiß aber, dass die Scouting-Abteilung von Borussia Mönchengladbach sehr, sehr gut ist. Und sie sich sicherlich nicht erst seit ein paar Wochen Gedanken darüber gemacht hat, wie das im Tor weitergehen könnte, sondern schon in den letzten Jahren. Also Borussia Mönchengladbach beobachtet permanent den Markt, hat ganz, ganz viele Spieler im Scouting, beobachtet die Spieler, tritt schon frühzeitig mit denen in Kontakt. Teilweise werden dort Transfers schon über 1-2 Jahre lang vorbereitet. Da kriegt man noch gar nichts mit von. Da wird aber sehr, also sehr akribisch gearbeitet und deswegen haben sie mit Sicherheit, haben sie ihn mit Sicherheit schon sehr, sehr lange auf der Liste gehabt. Und wenn sie ihn jetzt geholt haben und den Wechsel so auch machen, dann müssen sie auch sehr, sehr davon überzeugt sein.
Das ist das Team um Steffen Korrell, der früher auch selbst dort gespielt hat bei der Borussia. Wenn die Öffentlichkeit das nicht mitkriegt, du wirst es wahrscheinlich wissen, an wem sind die denn sonst noch so dran im Moment?
Das kann ich auch nicht, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber man stellt sich das sind jetzt nicht, also in dem Regal, in dem Borussia Mönchengladbach immer wieder schaut, da muss man sich schon bewusst sein, das ist ein sehr schwieriges, weil die Spieler, die absolut schon im Fokus stehen, die ihre Qualität schon deutlich nachgewiesen haben, die sind eigentlich für Gladbach schon gar nicht mehr finanzierbar. In den Regalen, da gucken die anderen Mannschaften, die da oben stehen, wie Bayern München, Borussia Dortmund und ähnliche. Und Borussia Mönchengladbach sucht immer wieder Spieler, die eigentlich kurz vor diesem Entwicklungsschritt, diesem nächsten Entwicklungsschritt sind, von dem sie glauben, dass sie ein hohes Potenzial haben, dass diese Spieler natürlich auch schon gezeigt haben auf anderen Ebenen. Und so wie das damals auch schon mal bei Granit Xhaka war oder auch bei anderen Spielern, Zakaria und so, gerade aus der Schweiz, immer wieder auch Spieler geholt und auch aus dem französischen Raum. Da haben sie einfach einen sehr, sehr guten Blick und ein gutes Gefühl für und sie beobachten die Spieler eben sehr, sehr lange. Und wenn wir jetzt reden, wen haben sie im Blick? Das sind ganz, ganz viele Spieler. Also sie haben in diesen erweiterten, die Scouting-Abteilung ist relativ groß bei Borussia Mönchengladbach und da hat man sicherlich weltweit ganz, ganz viele Spieler im Blick. Und dann immer so, weiß ich nicht, 20, 25 Spieler, die dann schon in diesem engeren Fokus sind. Aber man muss halt viele Spieler auch im Blick haben, weil andere Vereine schlafen auch nicht. Und dementsprechend ist die Konkurrenz auch groß und kann ein Spieler, den man schon über längere Zeit beobachtet, urplötzlich vom Markt sein. Und dann muss man sich wieder neu einstellen. Also man darf dann nicht immer nur auf einen Spieler setzen, sondern muss das schon sehr breit anlegen. Und da arbeiten sie schon sehr, sehr gut, sehr, sehr akribisch. Und der Steffen Korrell insbesondere macht es dann natürlich auch sehr, sehr gut.
Ja, die beiden Franzosen Thuram und Kone sind so entstanden. Die hat man vorher auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Jetzt sind sie groß geworden und werden wahrscheinlich für teuer Geld, zumindest Kone, dann gehen. Thuram könnte ja wahrscheinlich ablösefrei gehen, falls nicht noch in den paar Tagen im Januar noch irgendwas passiert. Lass uns nochmal auf dieses Torhüter-Karussell bitte gucken, André Schubert. Ich habe mir das überlegt, da geht ein Manuel Neuer im Dezember Skitour spazieren. Wie auch immer, was da passiert ist, rutscht aus, bricht sich Schien und Warnbein. Und schon geht das Torwart-Domino-Spiel los. Das heißt, die Bayern holen jetzt einen aus Gladbach. Gladbach sagt, wir brauchen auch einen. Dann holen wir einen aus Montpellier mit Omlin. Montpellier sagt, wir brauchen aber auch einen, holt sich wohl einen vom FC Lorient. Lorient sagt, könnt ihr kriegen, aber wir brauchen jetzt auch einen. Irgendwann wird irgendein Verein sagen, mein Torwart ist weg und die Transferliste ist geschlossen. Und diese 8 Millionen von den Bayern sind wahrscheinlich 10, 15, 20 Mal weitergereicht worden, bis irgendein Verein sagt, ich habe 8 Millionen in der Hand, aber ich habe keinen Kipper. Das ist doch Wahnsinn, ja, oder?
Das ist das normale Geschäft. So funktioniert das. Und das ist sicherlich, darauf muss sich immer wieder jeder Verein einstellen. Und deswegen ist es nie so, dass, wie man vielleicht so von außen denkt, könnte es passieren, dass ein Spieler im Sommer geht, sondern man weiß ganz genau, man kennt den Markt. Man weiß, wie performt ein Spieler, ist dieser Spieler, den wir haben, ist der bei anderen Vereinen gefragt, gibt es da Gespräche? Natürlich finden auch permanent Gespräche immer wieder mit dem Berater statt, der dann sagt, da hat schon mal jemand angeklopft und können wir uns mal zusammensetzen? Wie sieht das aus? Weil eigentlich hat er ja noch Vertrag und so. Und so geht das permanent. Also alle Mannschaften sind eigentlich immer wieder darauf vorbereitet, dass wenn sie einen guten Spieler haben, dass sie vielleicht irgendwann diesen Spieler ersetzen müssen, weil ein größerer kommt. Und so müssen sich alle Mannschaften damit auseinandersetzen. Und es ist seltenst der Fall, dass das irgendwie völlig überraschend ist. Zudem haben die Spieler ja in der Regel auch Verträge. Und man kann ja im absoluten Fall, es gibt ja immer wieder auch Situationen, dass ein Verein sagt, nein, den Spieler kann ich jetzt nicht ziehen lassen, den können wir jetzt auch nicht ersetzen, das ist halt so. Ja, so wie es ja bei Lewandowski oder so damals ja auch mal passiert ist, ne, wo man dann auch weil von Dortmund-Seite sagen müsste dann, nein, das der ist einfach so wichtig für ihn, für uns. Der kann uns nicht, den können wir nicht ersetzen. Der muss noch, der spielt das Jahr noch zu Ende, was dann auch Lewandowski entsprechend auch professionell gemacht hat. So, also die Situation gibt es immer, aber in der Regel einigt man sich, weil es natürlich für alle Beteiligten auch Sinn macht.
Ich hatte zugegebenermaßen auch eine andere Lösung im Kopf. Ich habe gedacht, die Gladbacher nehmen die 8 Millionen, halbes Jahr noch Saison und spielen die Saison mit Jan Olszewski zu Ende, der ja in Bochum und gegen Dortmund, meine ich, das sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Gerade gegen Dortmund, diesen 4-2-Sieg, da hat er ja ganz erheblich mit beigetragen, dass es diesen Erfolg gegeben hat. Um dann zu sagen, wir haben diesem Jungspund ein bisschen Spielpraxis gegeben, Wettbewerbsspiele gegeben, haben 8 Millionen in der Hand. Wenn wir merken, klappt dann doch nicht mit dem jungen Mann, dann können wir ja immer noch reagieren. Der hat so für mich parallel mit André Ter Stegen, der ja auch in der U9 in Gladbach angefangen ist, wie Olszewski, nie den Verein verlassen, wie Olszewski. Jetzt könnte der spielen, wie Olszewski gespielt hat. Wäre das aus seiner Sicht auch eine Lösung gewesen, zu sagen, wir behalten das Geld, weil theoretisch können wir das auch in Feldspieler noch irgendwann investieren und haben Vertrauen in unseren jungen Olszewski, der kriegt das gebacken?
Ich denke schon, dass sie relativ viel Vertrauen auch in ihre Spieler haben und auch in Olszewski haben, aber natürlich hat Borussia Mönchengladbach auch relativ hohe Ziele. Auch Borussia möchte gerne eine richtig gute Saison spielen, möchte sich vielleicht auch international qualifizieren und es dann darauf ankommen zu lassen. Also du musst ja sowieso einen Torhüter holen. Du hast einen Torhüter weniger und du musst ja einen Torhüter dazu holen. Und auch wenn du jetzt aus den eigenen Reihen dazu holst, musst du die eigenen Reihen ja trotzdem auch wieder ergänzen. Dann ist immer die Frage, wie machst du das? Was passiert, wenn dem nächsten Torwart nochmal was passiert? Und darüber hinaus ist es eben ein sehr junger Torwart, der auf der Leistungsebene noch wenige Spiele gemacht hat. Und natürlich ist es eine Situation, mal in ein oder zwei oder in drei Spielen seinen Mann zu stehen. Die Frage ist aber, was passiert, wenn man Fehler passiert? Wird er dann unsicher? Wie entwickelt er sich da? Und weil er einfach noch ein recht junger Torwart ist, geht es meistens so, dass die schon sich entwickeln im eigenen Verein und oftmals dann aber nochmal ausgeliehen werden an einen anderen Verein auf einer anderen Ebene nochmal. Ich kann mich jetzt erinnern, das fand ich jetzt sehr gut, sie haben ja jetzt gegen Leipzig, glaube ich, gespielt, die Bayern, und bei Leipzig spielte Blaswig. Der kam auch mal von Gladbach. Ich kann mich da auch noch dran erinnern, der war auch damals bei uns. Und ist ebenfalls so herangeführt worden, ne? Hat auch trainiert, hat auch unter Uwe Kamps trainiert und ist dann ausgeliehen worden, war dann, glaube ich, in der zweiten Liga nochmal und hat sich dann so entwickelt. Und das sind dann so die Entwicklungsschritte bei einem Torwart. So jetzt zu sagen, wir setzen jetzt alles auf eine Karte und wenn es gut geht, schön, wenn nicht, dann haben wir ein Riesenproblem. Und nicht nur der Verein, sondern auch der Torwart, weil das ist natürlich auch ein äußerst ungünstiger Start für einen jungen Torwart dann in seine Karriere. Also so hat diese Entwicklung schon eigentlich auch Sinn. Und die werden auch darauf achten, dass sie, ich kann mir schon vorstellen, dass sie ihn auch heranführen im Lauf der nächsten Zeit. Er braucht einfach noch Zeit der Entwicklung und muss dann vielleicht auch noch mal auf anderer Ebene Spielpraxis sammeln.
Da muss noch ein bisschen auf die Wiese und gemäht werden, um groß zu werden, um zu wachsen. Ja, Janis Blaswig, du hast recht, aber der ist auch schon lange getingelt. Ne? Der war bei Dynamo Dresden, dann hat er gespielt, genau, hat er nicht gespielt. Ja. Und jetzt hat er endlich mal die erste Position. Und Peter Gulacsi, gut, der ist auch verletzt, aber der muss sich jetzt anstrengen, wieder zurückzukommen. Also
aber das sind einfach so Entwicklungsschritte und da muss man sich als Torhüter dann halt auch durchsetzen. Und du hast halt, das ist halt auch und eigentlich unheimlich schwer. Ne? Es gibt halt nur den einen Torwart, der spielt. In der Regel wird auf dieser Position selten gewechselt. Und dann steht eben da sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wenn es jetzt in der Innenverteidigung oder so gewesen wäre, okay, den kann man mal spielen lassen. Wenn nicht, dann nimmst du mal wieder raus. Aber das kannst du bei einem Torwart nicht machen. Beim Torwart ist es halt schon so, dass man da sehr viel Vertrauen auch geben muss. Und dann ist es halt insgesamt auch in allen Köpfen eben so drin, dass man dann sagt, naja, entweder ist es die Nummer 1 oder nicht. Und jetzt sag doch mal, dass es die Nummer 1 ist. Und jetzt hat er einen Fehler gemacht und wackelt er jetzt. Und das ist schwierig. Also der Torwart ist schon eine ganz spezielle Situation. Und sicherlich muss man da einfach auch im Kopf sehr, sehr stark sein, muss einiges wegstecken können, muss da ein gewisses Selbstvertrauen haben. Und das entwickelt man einfach im Lauf von Jahren. Und da werden die Gladbacher ihn sehr gut aufbauen.
Wenn ich das alles so richtig zusammenfasse, André Schubert ist der Meinung, alles, was mit Jan Sommer gerade passiert, ist für alle Beteiligten die beste Lösung.
Ja, also Jan Sommer wollte das gerne und das kann man auch nachvollziehen, dass er diese Chance ergreifen wollte. Er hat viel für den Verein Borussia Mönchengladbach getan. Alle sind ihm dankbar. Er spielt dem Verein nochmal richtig Geld in die Kasse, die das gut einsetzen konnten. Der Wechsel stand ja jetzt eh im Sommer dann an. So hat man jetzt davon nochmal profitiert und konnte nochmal auch das Geld wieder investieren. Bayern München kann seine Ziele mit Jan Sommer erreichen, profitiert davon. Also das ist wirklich eine Situation, wo alle Beteiligten, denke ich, sehr glücklich sind und auch alle Beteiligten Jan Sommer viel, viel Glück wünschen.
Das tun wir auf jeden Fall. Also ich bin als Borussia-Fan nicht so, dass ich sage, die uns verlassen, sind alles Verräter, sondern ganz im Gegenteil, da guckt man erst recht hin und sagt, was ist aus denen geworden? Haben sie sich verbessert oder wären sie mal geblieben? Aber ich glaube, titelmäßig, da sind wir uns einig, wird sich ja im Sommer auf jeden Fall verbessern. André Schubert, wann sehen wir dich wieder auf der Bank?
Ja, das wird dann, wir müssen mal gucken, wie sich Dinge entwickeln und welche Möglichkeiten sich ergeben. Natürlich beobachte ich nicht nur die erste Liga, sondern auch die anderen Ligen sehr intensiv und auch den Jugendbereich, an dem ich immer noch sehr, sehr interessiert bin. Letztendlich komme ich auch aus dem Jugendbereich und da kannst du halt auch unheimlich viel entwickeln. Glücklicherweise ist da auch im Jugendbereich die Entwicklung von Spielern nochmal sehr viel wichtiger und bedeutungsvoller als im Seniorenbereich. Auch wenn sich dort die Spieler auch noch weiterentwickeln, keine Frage, aber in der Jugend legst du schon sehr viel Basis und wir haben ja jetzt immer wieder die Diskussion, auch gerade nach der letzten WM wieder, sind einige Positionen nicht richtig ausgebildet, wie läuft Jugendarbeit inhaltlich, was machen wir da richtig oder was können wir besser machen und da beobachte ich natürlich nicht nur das, was in Deutschland passiert, sondern auch in anderen Ländern und das ist eine spannende Angelegenheit. Also kann das auch durchaus sein, dass ich mich in dem Bereich nochmal bewege. Man wird sehen.
Eins fällt mir gerade noch ein. Dein grüner Kult-Hoodie, deiner Gladbach, gibt es den noch? Hast du den noch irgendwo im Schrank liegen?
Ich habe tatsächlich noch einen, ja. Ich bin im Laufe der Jahre von so vielen angesprochen worden, vielen Freunden, Bekannten, Fans. Ich habe das natürlich dann auch immer gerne weitergegeben, aber tatsächlich, ich habe gesagt, na gut, einen musst du behalten, dann kannst du ja nicht alles weggeben. Und so habe ich also tatsächlich noch einen zu Hause. Aber alle anderen habe ich verschenkt und weitergegeben an Freunde und Fans. Er war auch sehr schnell ausverkauft, das höre ich immer wieder.
Also die hat es gut gestanden. Du sahst da richtig gut drin aus, muss ich wirklich sagen.
Ja, hatte ich, war nicht mein oberstes Ziel. Wir mussten rausgehen und ich wusste gar nicht, was ziehst du jetzt schnell an und dann lag der da und dann habe ich den, ja, so ist das entstanden. War keine PR-Aktion.
War das jetzt noch ein bisschen Aberglaub? Ich meine, bei Udo Latte gab es ja diesen blauen Pullover, der so ein bisschen den Glückskind irgendwie bringen sollte. Hast du auch so ein bisschen dran geglaubt?
Ja, ich bin da jetzt nicht so abergläubisch. Da wurde mehr draus gemacht, aber ich habe gedacht, na, wenn die anderen Leute dran glauben, dann ziehst du ihn halt wieder an, weil mir war es egal. Und da hab ich ihn halt wieder angezogen. Aber ich persönlich bin da jetzt nicht sonderlich abergläubisch.
André Schubert, vielen Dank für das sehr schöne Gespräch. Vielen Dank auf die Rückblicke mit dir und Jan Sommer. Dann wünschen wir dem Jan alles Gute, aber dir natürlich auch, dass wir schnellstmöglich wieder den André Schubert auf der Trainerbank erleben. Vielen Dank dafür.
Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Danke dir.
Dankeschön, André Schubert, dass ich mit dir über deine Zeit mit Jan Sommer sprechen durfte und was den Jan denn bei den Bayern erwartet. André Schubert und ich, wir sind so ein bisschen gemeinsam durch die Stadien getingelt zu Amazon-Zeiten. Wenn ich die Spiele live kommentieren durfte, war er als Experte an meiner Seite, war immer sehr, sehr nett, sehr sympathisch und das hat viel, viel Spaß gemacht. Man hat sich bei der Abfahrt schon drauf gefreut, den André zu treffen, weil, ja, ihr habt es gemerkt, ganz lockerer, ganz easy Typ. Dankeschön nochmal, André Schubert. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr den Kontakt zu mir gerne herstellen. Das gilt über die sozialen Medien, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram oder auch über meine Homepage ralfbosse.de. Da gibt es ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne bei euch. Und wenn ihr auf dieser Homepage seid und schaut mal unter Arbeitsproben, da gibt es den Mitschnitt vom Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg. Das durfte ich damals live kommentieren und da hört ihr nochmal die Tore und alles Wichtige von diesem Spiel. Und wer jetzt als Hörer zum allerersten Mal dabei war, herzlich willkommen bei Bosses Bundesliga-Blog. Immer donnerstags gibt es eine neue Ausgabe. Kostenlos, einfach abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Das war's dann für heute.
Dankeschön fürs Zuhören und ein erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.